Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zwischen den Zeilen. Richtig gehört, der Sonntag hat endlich wieder einen Sinn. Und zu Gast ist ein Bekannter. Ein Gast, mit dem ich mich immer gerne unterhalte und wir das Hobby Podcast als unseres sehen. Shira vom Reflexion und Reaktion Podcast. Und dass er heute hier ist, hat einen Grund. Aber bevor wir ins Detail gehen, begrüße ich ihn erstmal. Hallo Shira oder moin Shira.
Ja, lieber Frank, kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch immer wieder, in einem Podcast-Kontext mit dir zusammenzukommen. Ich finde, eine Woche auf einen Montag kann man doch gar nicht besser starten.
Ja, genau. Also wir nehmen ja an einem Montag auf, das zur Klarheit dieses Podcasts. Aber heute ist Sonntag, zwischen den Zeilen. Und ich freue mich, dass du hier bist, denn du hast eine Kurzgeschichte geschrieben, beziehungsweise eingelesen. Bevor wir auf den Inhalt eingehen, was war die Motivation hinter dieser Kurzgeschichte?
Ja, gerne. Also du weißt ja, dass ich in meiner Freizeit auch länger Theater gespielt habe und der Podcast ja auch daraus so ein bisschen geboren ist. Und ich hatte davor schon mal so eine Sonderfolge gemacht und in der Sonderfolge hatte ich mich damals mit dem Unabhängigkeitsreferendum in Südkurdistan auseinandergesetzt und irgendwie hatte ich einfach mal Lust, im Podcast was so Kreativeres zu machen. Weil es ist ja immer so ein bisschen, ich nenne das mal so journalistisch angehaucht, Interview-Podcast. Und ich hatte einfach mal Lust, so dieses Theatermäßige einzubringen. Und dann dachte ich, komm, wie könnte man das am besten machen? Und ich dachte, ich probiere mal einfach mal aus, eine Kurzgeschichte zu schreiben, die irgendwo auch persönlich mit mir zu tun hat, thematisch auf alle Fälle. Und da hatte ich einfach Lust, gerade auch in diesem Podcast-Kontext, weil das einfach eine gute Plattform dafür war, einfach mal auszuprobieren, wie es denn ist, nicht eine Geschichte auf der Bühne zu spielen, sondern quasi eine Geschichte aufzunehmen im Sinne von so einem Kurzhörbuch. Also ich habe ja auch probiert, auch wenn ich da jetzt technisch nicht so versiert bin, ja auch durchaus mit so kleinen Soundelementen, wie hier mal ein Windgeräusch und dann hörst du da mal ein Auto zu arbeiten. Also irgendwo war es einfach dieser Wunsch, im Rahmen des Podcasts auch einfach mal was Kreatives zu probieren.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade diese kleinen Soundbites dazwischen, das macht das Ganze noch authentischer und man fühlt sich noch mehr in der Geschichte drin. Also ich glaube, die nächste Stufe wäre dann das Hörspiel, richtig?
Ja, sozusagen. Aber ich glaube, da bin ich einfach technisch nicht versiert genug, um die ganzen Sounds, Musik und so weiter selbst zu produzieren.
Ja, ist wahnsinnig aufwendig. Die Geschichte heißt Im Wind der kurdischen Flagge, eine Geschichte vom Ankommen. Ohne jetzt zu viel vorab zu verraten, worum geht es da?
Ja, genau. Also der Teufel steckt ja schon hier sozusagen im Titel so ein bisschen. Bei mir war das ja so im echten Leben. 2016 war ich das erste Mal in Südkurdistan. Ich bin ja hier in Deutschland sozialisiert und aufgewachsen. Und für mich war das auch so das erste Mal so richtig dieser Berührungspunkt mit dem Thema Kurdistan vor Ort, weil ich habe es ja auch vorher so in der Form noch nicht im echten Leben gesehen. Und darum geht es in der Geschichte. Im Endeffekt begleiten wir einen jungen Menschen, wie er aus Hamburg nach Südkurdistan das erste Mal reist. Und während dieser Reise und vor allem auch von der Strecke Erbil nach Duhok, Duhok ist auch meine persönliche Heimatstadt tatsächlich, so ein bisschen einfach grübelt, so mit dem Thema Ankommen und Heimat und was das eigentlich bedeutet. Das Lustige ist in dem Kontext tatsächlich, das vielleicht nochmal als nette Anekdote am Rande, ich wurde mal privat gefragt von, ich glaube, einer Freundin, die Geschichte gehört hat, ob ich da bei dem Thema Heimat auch so eine Zerrissenheit habe. Dann meinte ich vielmehr auch so, nee, in der Form spiegelt mich diese Geschichte gar nicht wieder, sondern einfach, dass ich parallel auch selber so diese Reise hatte. Weil für mich persönlich ist das so, ich habe gar nicht so diese Zerrissenheit, sondern ich bin für mich 100% deutsch, 100% kurdisch. Und habe selber eigentlich gar nicht so diese Problematik. Und das Ganze ist in der Geschichte und deswegen auch der Titel in Kontext gepackt. Tag der kurdischen Flagge. In der Realität ist es Anfang Dezember. Da wird sozusagen die kurdische Flagge gefeiert. Und in dem Kontext spielt das Ganze. Und vor allem auch mitten in das Setting, in den Mittelpunkt gesetzt, in Duhok, gibt es das auch tatsächlich wie in der Geschichte. Die Stadt liegt sozusagen in einem Tal, drumherum Gebirge. Da ist so ein Staudamm mit Wasser und rechts davon auf dem Berg ist tatsächlich eine riesige Kurdistan-Flagge im Berg aufgemalt. Okay. Und das ist tatsächlich so mein persönlicher Lieblingsspot. Deswegen, also in Kurdistan generell, deswegen dreht sich die Geschichte quasi um diesen Spot.
Ja, spannend, echt spannend. Seit ich dich kenne, nehme ich Meldungen rund um Kurdistan intensiver wahr, eigentlich wie schon früher, beziehungsweise denke dabei oft, sehr oft an dich. Und du hast mich dazu gebracht, immer wieder nachzuschauen, was es da so Neues gibt. Das poppt ja immer wieder auf, aber wenn auch nur so ein bisschen am Rande irgendwie. Die Medienwelt ist da, glaube ich, leider nicht so weit. Unsere Medienlage gepaart mit der Aufmerksamkeitsökonomie, schönes Wort übrigens, einer gefühlten Millisekunde, lässt da intensiveres Kennenlernen irgendwie kaum noch zu. Schnelle Urteile sind gefällt, gerade wenn irgendwas viral geht. Sollten wir uns alle nicht mal so ein bisschen Zeit nehmen, Kulturen kennenzulernen, anstatt voreilig zu sagen Like oder Dislike? Also es gilt natürlich auch für andere Sachen, nicht nur für Kurdistan, auch für andere Kulturbereiche oder gestrandete Buckelwale oder so.
Ja, gestrandete Buckelwale. Mal sehen, ob das tatsächlich noch aktuell ist, wenn die Folge rauskommt. Ich befürchte leider ja.
Ja.
Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen erstmal grundsätzlich differenzieren. Also das eine ist ja Medienarbeit und vor allem auch politisch gewollte Medienarbeit, ohne da jetzt zu sehr in Kritik verfallen zu wollen. Und ich glaube, wir wissen einfach auch beide, dass Kurdistan im Speziellen politisch einfach ein sehr schwieriges Thema ist. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, ist so dieser Einstieg in, ich setze mich mit dem Thema auseinander, etwas schwieriger als in anderen Themenbereichen, weil in anderen Themenbereichen, gerade so als Außenstehender, der dann seinen Tellerrand verlässt, ist es einfach deutlich, deutlich, deutlich einfacher, an Informationen zu kommen und sich damit auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das liegt auch daran, weil ich halt viel Content zu Kurdistan auch aus persönlichem Interesse auf Social Media konsumiere, seien es jetzt so Reisevlogs, Historisches etc. Ich sehe durchaus regelmäßig, dass auch Menschen, die nicht kurdisch geprägt sind, aus Europa, aus Asien, aus Amerika, gerade so diese typischen Urlaubs-YouTuber, nenne ich das mal, die dann gerne auf Reisen gehen und viele Länder darunter bereisen, die setzen sich damit ja auseinander und die geben dann gerade auch außerhalb dieser klassisch journalistischen Welt auf YouTube dem Thema durchaus eine Plattform. Von daher würde ich sagen, das ist sozusagen eine Medaille mit zwei Seiten. Ich glaube, die Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen, die tun das tatsächlich durchaus.
Okay, auf jeden Fall ein wahnsinnig interessantes Thema. Auch gerade die Geschichte. Wir beide haben ja schon mal intensiv darüber gesprochen, wo du bei mir zu Gast warst. Die Episode tue ich nochmal mit in die Shownotes rein. Also sehr interessant, was das Thema Kurdistan anbelangt. Und du bist da echt eine sehr verlässliche Quelle, wenn es um Informationen dazu geht.
Ja, verlässlich mit Sicherheit. Wie neutral sei man natürlich dahingestellt, weil ich ja auch einfach aus persönlicher Betroffenheit natürlich nochmal einen anderen Blick habe als ein Externer, der die Region bereist oder, sag ich mal, journalistisch arbeitet.
Ja. Du hast uns heute zwei Kapitel aus deinem Hörbuch mitgebracht, aus deiner Kurzgeschichte. Was wäre denn so deine Idee davon, was die Hörer hier gleich mitnehmen können?
Oh, das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage und Gedanken. Einerseits kann ich mir vorstellen, gerade auch für den Fall, dass zufällig jemand hört, der selber auch einen kurdischen Background hat, dass er oder sie sich vielleicht auch irgendwo in der Geschichte wiederfindet, gerade wenn die Person in Deutschland geboren ist, in Deutschland auch sozialisiert ist und vielleicht auch in seinem oder ihrem familiären Umfeld nicht so viel mit Kurdistan zu tun hatte bisher, sondern sich da denkt, ah ja, dieses Gefühl kenne ich irgendwo, weil ich weiß, okay, das gehört zu mir, aber irgendwie auch nicht. Also gerade auch so dieser Anfang der Geschichte, so man kennt ja Hamburg, der regnerische Norden, und dann setzt man sich in ein Flugzeug, kommt da an und hat so diese typischen Gerüche, einfach, sag ich mal, die man mit dem Nahen Osten assoziiert, eine gewisse Wärme, alles so ein bisschen chaotischer, einfach ein bisschen, ohne es jetzt werten zu meinen, so ein bisschen lebensfroher, nenne ich das mal. Gerade auch hier im ersten Kapitel mit dem Verwandten, der ihn abholt, der ja so ein bisschen so ein positiveres Emotionsumfeld hat als er selber, der die ganze Zeit auch gar nicht so verstehen mag, warum machst du dir so viele Gedanken, leb einfach, wie es kommt sozusagen. Andererseits glaube ich, für deutsche Zuhörende nenne ich das mal, die jetzt vielleicht, oder generell Menschen, die mit dem Thema nicht so assoziiert sind, glaube ich, ist das ganz interessant, einfach aus dieser außenstehenden Perspektive generell A, mit dem Thema Kurdistan zu tun zu haben, aber auch andererseits einfach zu sehen, was für eine Zerrissenheit vielleicht auch einige Menschen haben können, die multilingual und multikulturell auch aufwachsen. Natürlich hat das einen großen Vorteil, der sich mitbringt, einfach, dass man über den Tellerrand hinaus auch vieles kennenlernt und selber auch schon kannte, was vielleicht andere Menschen gar nicht kennenlernen. Mhm. Aber ich glaube, für viele ist es oftmals auch nicht einfach, immer so zwischen den Stühlen so ein bisschen zu stehen. Mhm. Und ich glaube, was Kapitel 3 ganz interessant macht, ist ja quasi das Kapitel, wo sie mit der Familie in Duhok sind. Da hatte ich einfach ein bisschen nochmal das Bedürfnis gehabt, auch so diese politischen Aspekte mit einzubringen. Also gerade 1990, 1991 und die Jahre davor waren in Südkurdistan unter der Regierung von Saddam Hussein auch sehr, sehr kriegsgeprägte Jahre, wo mehrere hunderttausend Menschen ihr Leben verloren haben oder im Rahmen des Giftgasangriffes in Halabja in einem Tag 5000 Menschen und Leute bis heute ja auch noch durchaus unter den Folgen leiden, die überlebt haben. Mhm. Da war mir das einfach wichtig, auch wenn der Rahmen der Geschichte eigentlich relativ klein ist, das in Nuancen einfach so ein bisschen mit einzubringen, weil ich glaube, das auch für Zuhörende ein wichtiges Learning ist. Also gerade auch für Außenstehende, die persönlich mit dem Thema nicht so viel zu tun haben, finde ich das immer wichtig, auch diese Problemthemen in der Region aufzuzeigen, weil diese Problemthemen sind ja auch irgendwo die Argumentation zu sagen, okay, warum brauchen die Menschen denn ein unabhängiges Kurdistan und sollten beispielsweise in meinem Fall dann, wenn wir von der Region sprechen, wo meine Familie herkommt, eben nicht Teil des Iraks sein.
Danach kann eigentlich nichts mehr kommen, außer Chira. Ich bedanke mich bei dir für deinen kurzen Besuch hier. Wir geben jetzt in die Lesung ab, also 2 Kapitel gibt es aus der Kursgeschichte. Die ganze Episode könnt ihr auf Spotify und überall nachhören, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn ihr dem Podcast Reflexion und Reaktion eh schon folgt, dann das war eine reguläre Episode. Da findet ihr auch in dem Feed nochmal. Lieber Chira, ich bedanke mich und ich gebe jetzt ab zur Lesung. Dankeschön.
Der Wind in Hawley begrüßte mich wie ein alter Bekannter. Aber nicht so wie der Hamburger Nieselwind einem auf die Schultern tropft und langsam durchs Hemd zickert, sondern als dringe er mit warmen, staubigen Wispern direkt in meine Ohren, in meinen Kopf, in mein Herz. Es war ein Wind, der goldenen Sonnenstrahlen und die Verheißung eines fremden Morgens in sich trug. Ich spürte ihn in meinen Haaren, roch ihn auf meine Haut, schmeckte ihn fast. Irgendwo zwischen Dieselrauch und herber Minze, die aus dem zerknitterten Koffer eines alten Mannes stahl, der eilig an mir vorbeirannte, als könne die Heimat jederzeit wieder abhauen. Mein Herz schlug so laut, wie das Gepäckband neben mir ratterte, hämmernd, pochend, suchend. Mein Koffer hatte sich offenbar entschlossen, noch ein wenig Hamburger Regen mit sich zu tragen und ließ sich Zeit, als wolle er prüfen, ob ich es hier wirklich ernst mein mit dem Ankommen. Mit einer Tasche voller kleinen Geschenke klammerte ich mich an den Griff, die andere Hand vergraben in meiner Hosentasche, tastend, als könnte sie irgendwo Halt finden. Zwischen den Stimmen, die im Lautsprecher tanzen, zwischen Arabisch und Kurdisch. Zwischen dem Beben von Kofferrollen und meinen eigenen Gedanken, die sich an den Rändern meines Bewusstseins festklammern. Wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Der Geruch der Luft schlang sich wie eine unsichtbare Umarmung um mich. Schwere Sonne, der tiefe Bass von Diesel, das grüne Versprechen von Minze. Mein T-Shirt klebte sofort am Rücken, nicht vor Angst, sondern vor dieser anderen Hitze, die so lebendig war, dass sie mir die Poren aufdrückte. Ich sog sie ein, diese Luft, doch das Gefühl, jetzt wirklich angekommen zu sein, blieb irgendwo zwischen Magen und Brustbein stecken. Als hätte es Angst, sich zu zeigen. In Hamburg bin ich der Fremde, mit dunklem Haar und einem Namen, der sich in 2 Teile zerschneiden lässt. Hier bin ich der noch nach Seife im Flughafen riecht, der das Dazwischensein atmet wie einen eigenen Duft. Mein Kopf ist voller Fragen, die mich wie lose Gepäckstücke begleiten. Bin ich jetzt Kurde, weil meine Füße diesen Boden berühren? Oder Hamburger, weil irgendwo mein Koffer noch kreist? Kann ich wirklich zwei Heimaten tragen, ohne dass eine zu schwer wird? Draußen am Rand der Rampe stand Riska, lehnt auf der Ladefläche eines uralten Toyota Pickups, als hätte er selbst gegen den Rost gewettet und gewonnen, als würde er gleich eine kleine Rede halten, nur für mich. Seine Hände, groß und fest und voller Sonne, winken mir zu. Winken mir zu, als würde er die Welt hineinbitten zum Tee. Seine Augen blitzen schelmisch, voller dieser leisen Ironie, die tröstet, wenn die Welt zu laut wird. Sein Lächeln, breit, offen, ein bisschen schief. Als habe es den Flug überlebt, aber die Landung noch nicht ganz. Mit einem kräftigen Klopfen wirbelte er Staub auf und im Licht tanzen Millionen goldene Körnchen, als würde der Tag applaudieren. Walad, Osman, Bechir Hadi. Sein Ruf trägt Sonne, Wind und Heimat in sich, rollt warm und voller Leben auf mich zu. Das Bismarck wie ein Ball, den er mir zuspielt. Halb Cousin, halb Bruder, vielleicht auch einfach ein Lebensretter dazwischen. Reflexartig sage ich Danke. Ach, und sofort klingt dieses Wort wie ein Fremdkörper in der Luft. Wie ein Hamburger Regenschirm unter diesem Himmel. Was ist Bismarck wirklich? Jemand, der auffängt, wenn man landet? Jemand, der zeigt, dass Heimat einen Geruch hat, einen Klang, eine zweite Sprache hinter dem Herzen? Riskard lachte. Ein ehrlicher, voller, warmer Laut. Als hätte ihm gerade jemand erzählt, in Hamburg tragt man im Winter Badeshorts. Na na, danke sagt man nicht, wenn man willkommen ist. Du bist angekommen, nicht eingeladen. Seine Schultern wippen, die Arme öffnen sich weit. Nicht nur für mich, sondern für den ganzen Flughafen, für Staub und Sonne und jedes Zögern, das ich mitgebracht hatte. Er beugte sich über die Reling, die Füße fest verankert, der Oberkörper voller Energie, als wolle er die Welt einpacken und mir schenken. Und in seinem Blick liegt dieses Versprechen, hier darfst du sein, hier bist du genug, auch wenn du zwischen den Welten stehst. Taxihupen, das laute Werben eines Verkäufers, der Chai anpreist und irgendwo das helle Lachen eines Kindes. All das legt sich wie eine Melodie um mich, fremd und vertraut zugleich. Ich zögere, fühle noch das Ziehen an der Stadt in mir. Dann steige ich zu Riska in den Pickup. Die Sonne brennt, der Wind fährt durchs Haar und plötzlich weiß ich, vielleicht braucht Heimat gar keine Antwort. Vielleicht reicht es einfach einzusteigen. In einen neuen Tag, in einen neuen Moment. Willkommen, sagt Riska noch einmal, halb ernst, halb mit diesem unnachahmlichen Schalk. Und ich lache, weil Lachen hier so leicht ist. Für einen Moment jedenfalls fallen alle Zweifel wie Sand von meinen Schultern. Zwischen zwei Ländern, zwei Gerüchen, zwei Sprachen. Für einen Atemzug bin ich einfach nur da. Meine Großmutter, klein und wettergegerbt, ihre Stimme rau wie der Wind in den Bergen, ruft sofort nach Tee. Ein uraltes Kommando, das durch den Raum klingt wie ein Gong, der alle zusammenhält. Tee, Kinder, Tee! Nur heißes Wasser hält die Welt zusammen. Ihr Ruf rollt von der Küchentür bis zum hintersten Eck, schwingt in jedem Satz, irgendwie wie so ein Stück Heimat. Mein jüngster Cousin, hell und quirlig, balanciert das Tablett, lässt die Gläser klirren wie Instrumente im Takt eines eigenen Marsches. Keiner kann Tablett tragen wie ich. Schaut her, ich bin schneller als der Wind. Seine Stimme springt, übertönt das Lachen, füllt die Luft mit kindischem Stolz. Die Gläser klirren, sein Schritt ist ein Trommelwirbel, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mein Onkel, die Jahre in seiner Stimme schwer wie Eisen, lehnt sich zurück. Sein Lachen tief und langgezogen wie ein alter Kanon. Damals mussten wir laufen, um Tee zu bekommen. Heute rollt er zu dir. Luxus auf Rädern. Die Worte knirschen, erinnern an Fußmärsche im Staub und doch klingt ein Schmunzeln mit, das die Last der Erinnerung erleichtert. Seine Uniform der Vergangenheit sitzt ihm immer noch fest, auch wenn der Alltag längst andere Farben trägt. Aus dem Nebenzimmer ruft seine Frau, mit sanfter, aber durchdringender Stimme, als würde sie durch Wände sprechen. Und damals habt ihr trotzdem immer gemeckert. Kein Tee war euch heiß genug. Ihr Ton ist wie ein Streifen Licht, der ins Dunkel fällt, und ihr Lachen schwingt wie Seide über die Generation hinweg. Lachen brandete auf, klingt wie ein Regen auf Blechdächern, rollt durch die Runde. Medert vom Ältesten zu den Jüngsten, jeder klingt anders. Tief, kratzig, hell, gläsern. Die Kinder kichern, die Jugendlichen glucksen, die Erwachsenen schmunzeln. Das Lachen selbst ist die Musik, ein Ball, der durch die Reihen spielt. Doch zwischen den Stimmen und dem Lachen liegt etwas Ungesagtes. Eine gespannte Stille am Rand jedes Satzes, die in den Augen der Erwachsenen glänzt. Wie eine Melodie, die nur sie hören. Mein Onkel, seine Stimme vorsichtig, blickte sich um. Bleibt in einem alten Teppich hängen. Diesen haben wir 1991 bekommen. Damals nach den Tagen, die alles verändert haben. Mit jedem Wort wird sein Ton leiser. Fast ein Flüstern, das wie im Staub im Raum schwebt. Für einen Moment verstummen alle, selbst die Kinder halten inne, als wäre ein Lied zu Ende gespielt. Meine Tante, nun etwas abwesend, füllte die Teegläser nach. Ihr Blick geht hinaus ins Dunkel, ihre Stimme ein Hauch, der durch das Fenster weht. Damals, als die Menschen in die Berge flüchteten, die Hubschrauber kamen wie böse Vögel, die Dörfer blieben leer zurück, Melancholie färbte den Satz. Das Lachen klingt nach wie ein Echo. Man wusste nie, ob es einen nächsten Tag gibt. Und trotzdem, den Tee haben wir immer heiß gehalten. Ihre Worte sind wie ein feiner Nebel, der den Raum sanft umhüllt. Mein Onkel, jetzt am Teekessel, sein Gesicht im Flammschein wechselnd zwischen hart und weich, murmelt: Im Frühjahr 1991 waren wir wie Schatten, immer bereit zu verschwinden, wenn jemand kam. Die Erwachsenen nicken, schweigen. Die Stimmen werden brüchig, als würde die Vergangenheit durch die Ritzen der Gegenwart sickern. Die Kinder suchen weiter nach Schuhen, die Jugendlichen tuscheln, doch über allem liegt ein Gewicht, das niemand ganz in Worte legt. Stattdessen verwandeln sich die Erinnerungen in kleine Zeichen. Das Tablett, eine Parade, das Lachen, ein Widerstand. Honig auf dem Brot, ein alter Friedensvertrag, jedes Ritual ein Versprechen, dass nichts ganz verloren geht. Das Zusammensein entwickelt eine eigene Klangfarbe, mal leise, mal wild, alles verwoben in die Musik des Abends. Das leise Chaos, die Suche nach dem verlorenen Schuh, ein Onkel, der einen Witz erzählt, den keiner versteht, ein Kind, das zu laut lacht, wird zur Hintergrundmelodie, die den Raum mit Wärme füllt. Die Stimmen, rau, hell, brüchig, tiefer, überlagern sich. Mal rhythmisch, mal staccato-artig, immer im Wechsel zwischen Erinnerung und Jetzt. Draußen zirpen die Grillen. Das Fenster steht einen Spalt offen. Die Erwachsenen sprechen leise. Ihre Stimmen sind wie Fäden, die die alten Geschichten zusammenhalten, ohne sie ganz auszusprechen. Über uns die Lichter von Dohuk, als würden sie selbst lauschen. Erinnerungen sammeln an Momente, in denen das Leben in Südkurdistan oder Saddam Husseins Herrschaft auf Messerschneide stand, wird das gemeinsame Lachen, das Aufeinanderhören zum Symbol. Das Leid ist nicht vergessen, sondern in Zusammenhalt verwandelt. Gerade als ich denke, der Abend würde verblassen wie die Farbe auf alten Fotos, ruft Großmutter, die Stimme wieder kräftig fast singt: Wer morgen früh aufsteht, bekommt den ersten Tee, aber nur, wenn er leise lacht. Und das Lachen rollt erneut durch den Raum. Diesmal sogar die Nachbarn auf dem Dach gegenüber stimmen ein. Als wäre dies der letzte Akkord eines gemeinsamen Lieds. Hier zwischen Gelächter und dem gelegentlichen Schweigen lebt die Geschichte der Familie fort. Nicht ausgesprochen, sondern in Gesten aufgehoben. Wie ein geheimes Passwort. Das Radio auf dem Dach spielt auf. Die Nacht legt sich sanft über uns. Zu Hause wird greifbar. Ein Ort, an dem jedes Geräusch dazugehört und jede Stille gefüllt mit dem, was unausgesprochen bleibt. Die Stimmen dämpfen sich, die Stadt atmet schwer, warm und leise unter dem Himmel. So im Zwielicht zwischen Tag und Nacht rückt Dohuk ein Stück näher an Hamburg heran. Oder war es vielleicht umgekehrt?